Also, stell dir mal folgende Situation vor. Du ackerst 12 Stunden lang an einem massiven Projekt im Büro.
Oh ja, das kennt man.
Genau. Du schwitzt buchstäblich Blut und Wasser, der Stresspegel ist am Anschlag, du opferst deine Mittagspause und dann exakt 10 Minuten vor der absoluten Deadline schlendert ein Kollege ins Büro, gießt sich ganz entspannt einen Kaffee ein, setzt seinen Namen mit auf die Präsentation
und bekommt das Lob.
Schlimmer noch, am Ende des Tages bekommt ihr beide vom Chef exakt denselben massiven Bonus ausgezahlt.
Wahnsinn.
Fühlst du, wie da der Puls hochgeht? Spürst du diese instinktive Wut, dieses tiefe Gefühl von Ungerechtigkeit?
Absolut. Das ist eine ganz natürliche Reaktion.
Und genau diese emotionale Reaktion ist heute unser Schlüssel zu einem über 2000 Jahre alten Text, der unsere moderne, auf Leistung getrimmte Gesellschaft, komplett demontiert. Willkommen zu diesem Deep Dive. Wir schauen uns heute 2 Quellen an, die auf den ersten Blick aus völlig unterschiedlichen Universen stammen.
Ja, das tun sie wirklich. Wir sprechen hier über eine hochinteressante Überschneidung. Einerseits haben wir eine der bekanntesten Passagen der Bibel vor uns, das Matthäus-Evangelium Kapitel 20.
Richtig.
Und andererseits betrachten wir diesen antiken Text durch die hochmoderne soziologische Linse des deutschen Philosophen Jürgen Habermas. Genauer gesagt durch seine Theorie der Übersetzung. Habermas stellte eine faszinierende Frage, nämlich wie können wir die wertvollen ethischen Kerne, die in diesen alten religiösen Erzählungen stecken, in unsere heutige säkulare Gesellschaft hinüberretten?
Und genau das ist die Mission unseres heutigen Deep Dives. Wie nehmen wir Konzepte wie Gnade, Neid oder göttliche Gerechtigkeit und übersetzen sie in das, was Habermas die öffentliche Vernunft nennt? Also in eine Sprache, die jeder in einer Demokratie verstehen und akzeptieren kann.
Völlig unabhängig davon, ob er gläubig ist oder nicht.
Exakt. Wir reden hier nicht über eine brave Sonntagspredigt, die man sich anhört und dann wieder vergisst. Dieser Text ist eine frontale Attacke auf die Art und Weise, wie wir den Wert eines Menschen berechnen. Okay, lass uns das mal aufdröseln.
Gerne.
Um diese Übersetzungsleistung zu verstehen, müssen wir uns aber zuerst die antike Geschichte ansehen, die den Stein des Anstoßes bildet. Lass uns also tief in die Lebensrealität des ersten Jahrhunderts eintauchen.
Ja, das ist wichtig für den Kontext. Die Ausgangslage, die der Text da skizziert, ist hart und existenziell. Wir befinden uns in einer agrarischen Tagelöhnerökonomie. Man muss sich das so vorstellen, es gibt keine sozialen Netze, keine Arbeitslosenversicherung.
Gar nichts.
Richtig, gar nichts. Wer morgens auf dem Marktplatz nicht eingeheuert wird, dessen Familie hat am Abend buchstäblich nichts zu essen. Ein Gutsherr geht also in den frühen Morgenstunden auf den Markt und stellt Arbeiter für seinen Weinberg ein.
Ganz klassisches Setup.
Genau. Man einigt sich auf den damals üblichen Tageslohn 1 Denar. Das war exakt der Betrag, den eine Familie brauchte, um einen Tag lang zu überleben.
Soweit ist das ein ganz normaler Arbeitsvertrag. Aber dann beginnt dieser Gutsherr sich extrem unkonventionell zu verhalten. Er geht am Vormittag nochmal auf den Markt und heuert Leute an.
Und der Mittag?
Ja, mittags. Dann nachmittags. Und schließlich geht er kurz vor Feierabend, also quasi in der sprichwörtlichen 11. Stunde, noch einmal los und holt die letzten verbliebenen Leute vom Markt in seinen Weinberg.
Unsere Quellen nennen das Prinzip der späten Teilhabe.
Späte Teilhabe, genau. Bis zu diesem Zeitpunkt könnte man ja noch argumentieren, okay, der hat einfach ein schlechtes Zeitmanagement.
Oder er merkt, dass die Trauben dringend vor dem Regen geerntet werden müssen.
Richtig. Aber der eigentliche Skandal, der entsteht erst bei der Auszahlung.
Oh ja. Der Feierabend bricht an und der Gutsherr weist seinen Verwalter an, den Lohn auszuzahlen. Und bemerkenswert ist da die Reihenfolge. Er fängt ganz bewusst bei denen an, die als letztes gekommen sind.
Die quasi gerade erst angefangen haben zu schwitzen.
Genau. Diese Männer haben vielleicht eine einzige Stunde in der kühlen Abendsonne gearbeitet. Und sie bekommen einen vollen Denar.
Das ist der Moment, in dem die Arbeiter der ersten Stunde gedanklich anfangen, ihre Willens zu planen. Ich meine, stell dir das vor. Sie stehen da, haben 12 Stunden in der brutalen Mittagshitze geschuftet, sehen diesen vollen Tageslohn für eine Stunde Arbeit und rechnen natürlich hoch.
Sie erwarten ein Vielfaches. Ganz logisch.
Aber dann der Schock. Sie treten vor, strecken die Hand aus und bekommen ebenfalls exakt 1 Denar. keine Überstundenvergütung, keinen Bonus für die Hitze des Tages.
Einfach nichts extra.
Nichts. Und natürlich passiert genau das, was auch heute passieren würde. Sie empören sich zutiefst. Sie fangen an zu murren und konfrontieren den Gutsherrn.
Und die Reaktion des Gutsherrn ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Er bleibt völlig ruhig und verweist einfach auf die vertragliche Abmachung. Er sagt sinngemäß, Freund, ich tu dir kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich habe mich an unseren Vertrag gehalten.
Kühl.
Sehr kühl. Und dann schiebt er eine Frage hinterher, die alles auf den Kopf stellt. Er fragt, darf ich mit meinem Eigentum nicht machen, was ich will? Oder blickst du neidisch drein, weil ich gütig bin?
Puh, also wenn ich das lese, dann muss ich wirklich mal reingrätschen. Ist das nicht ein Schlag ins Gesicht für jeden, der hart arbeitet?
Es fühlt sich so an, ja.
Ich meine, wenn wir das auf heute übertragen, dann fördert das doch pure Faulheit. Das klingt nach ökonomischer Willkür. Nach einem Chef, der Boni einfach nach Lust und Laune verteilt. Warum sollte ich mich denn morgen noch 12 Stunden in die Sonne stellen, wenn der Typ, der am Ende kurz mal vorbeischaut, haargenau das Gleiche bekommt?
Das ist ein starker Punkt. Aber was hier faszinierend ist, dein Unmut ist exakt die Reaktion, die das Gleichnis provozieren will.
Echt jetzt?
Der Text will mich wütend machen.
Ja, absolut. Der Text spielt ganz bewusst mit unserem tief verankerten Sinn für Proportionalität, also der Idee, dass mehr Leistung automatisch zu mehr Wert und mehr Ertrag führen muss. Die entscheidende Unterscheidung, die hier getroffen wird, ist die zwischen vertraglicher Fairness und eben dieser wahrgenommenen Proportionalität.
Okay, warte. Vertragsfairness? Genau, der Gutsherr hat den Vertrag erfüllt. Er hat niemanden betrogen oder ausgebeutet. Die vertragliche Fairness ist komplett intakt.
Das heißt, die Ungerechtigkeit existiert eigentlich nur im Kopf der Ersten, weil sie anfangen, sich zu vergleichen.
Exakt. Die Geschichte will zeigen, dass der Gutsherr, der in diesem Text natürlich für Gott steht, nicht als bürokratischer Verwalter von Verdiensten auftritt. Er steht nicht mit der Stoppuhr und dem Taschenrechner daneben, um menschlichen Wert exakt in eine Währung umzurechnen.
Sondern
er agiert als souveräner, freier Geber. Es geht in den Quellen überhaupt nicht darum, das Arbeitsrecht abzuschaffen oder Faulheit zu glorifizieren. Die eigentliche Lektion ist viel tiefer. Es wird der menschlichen Leistung, egal ob das jetzt religiöse Frömmigkeit oder berufliche Produktivität ist, schlichtweg das Recht abgesprochen, den Wert anderer Menschen zu definieren oder zu mindern.
Wahnsinn. Das ist ein enormer Paradigmenwechsel. Und hier wird es wirklich interessant, wenn wir Habermas ins Spiel bringen. Denn wenn es hier nicht um antikes Arbeitsrecht geht, wie übersetzen wir diese Logik in unsere säkuläre, extrem leistungsgetriebene Gesellschaft?
Das ist die entscheidende Frage der Habermas-Analyse.
Weil die Quellen beschreiben hier eine geradezu schmerzhafte anthropologische Einsicht, die unser menschliches Verhalten entlarvt. Wir ertragen es oft viel schlechter, wenn andere etwas Gutes bekommen, als wenn wir selbst objektiv benachteiligt werden.
Ja, das ist der absolute Kern des Konflikts. Der griechische Urtext verwendet hier übrigens den Begriff des bösen Auges.
Das böse Auge.
Ja, was ein antikes Bild für Neid und Missgunst ist. Die Empörung der Ersten entsteht ja nicht aus einem tatsächlichen Mangel. Sie haben haargenau das bekommen, was sie zum Überleben brauchen, genau das, was vereinbart war, ihr Lebensunterhalt ist sichert.
Stimmt, sie verhungern nicht.
Nein, ihre Wut und ihre Empörung resultieren ausschließlich aus dem Verlust ihrer relativen Überlegenheit.
Krass, sie wollen den Abstand. Es stört uns also gar nicht so sehr, dass wir in Anführungszeichen nur 3.000 Euro verdienen. Es stört uns massiv, dass der Kollege, der unserer Meinung nach viel weniger leistet, auch 3.000 Euro verdient.
Wir brauchen den Abstand, um uns gut zu fühlen.
Genau. Wir brauchen diesen finanziellen oder sozialen Beweis, dass wir besser, fleißiger und wertvoller sind als die Spätgekommenen. Unsere Quellen nennen das die Kritik an der meritokratischen Überlegenheitslogik. Und das ist für unsere heutige Zeit hochbrisant.
Ja, weil wir strukturieren unsere Würde fast ausschließlich über diesen ständigen Vergleich.
Eben.
Wenn wir das in den größeren Zusammenhang stellen, sehen wir, warum das gesellschaftlich so unfassbar wichtig ist. Eine Gesellschaft, die reine Leistungsgerechtigkeit predigt und den Menschen ausschließlich als arbeitendes, ökonomisch verrechenbares Wesen betrachtet, die übersieht ein fundamentales Prinzip, nämlich die Solidarität.
Mhm, Solidarität.
Menschen brauchen für ein würdevolles Leben manchmal einfach mehr als nur eine exakt berechnete Gegenleistung für ihre Produktivität. Übersetzen wir das Gleichnis also in die öffentliche Vernunft, liefert es uns das ethische Fundament für hochaktuelle Debatten.
Zum Beispiel?
Es begründet Konzepte wie soziale Mindestgarantien, Diskussionen über ein bedingungsloses Grundeinkommen, Inklusion oder auch das Recht auf zweite Chancen. Eine gerechte Gesellschaft darf die grundlegende Anerkennung und Existenzsicherung eines Menschen nicht nach seiner sozialen Brauchbarkeit, seiner Herkunft oder der Dauer seiner Zugehörigkeit bemessen.
Wow, das ist eine gewaltige Erkenntnis. Also, wir haben jetzt gesehen, wie der Text die wirtschaftliche und soziale Rangordnung komplett in ihre Einzelteile zerlegt. Aber Wirtschaft ist ja am Ende des Tages oft nur ein Hebel, über den Macht ausgeübt wird.
Richtig.
Was passiert also mit der politischen und der institutionellen Macht? Interessanterweise macht unsere Quellenlage an dieser Stelle einen extrem harten erzählerischen Schnitt.
Ja, der ist wirklich brutal.
Begleiter beiseite und kündigt sein eigenes Leiden an.
Es ist die sogenannte dritte Leidensankündigung.
Und die Platzierung direkt nach dem Gleichnis ist literarisch und theologisch überhaupt kein Zufall. Jesus skizziert hier seinen eigenen Untergang mit erschreckender Präzision.
Was genau sagt er da voraus?
Er sagt voraus, dass er an die führenden religiösen Autoritäten, also die hohen Priester und Schriftgelehrten, verraten wird. Diese wiederum werden ihn an die nichtjüdischen Herrscher, also die römische Besatzungsmacht, ausliefern. Er wird verspottet, misshandelt, gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen.
Also, was bedeutet das alles im Kontext unserer Analyse? Warum stehen diese beiden extrem unterschiedlichen Texte direkt nebeneinander? Auf der einen Seite ein Gleichnis über Lohn, Neid und Solidarität und direkt im nächsten Atemzug eine düstere, detaillierte Vorhersage der eigenen politischen Hinrichtung. Das wirkt auf den ersten Blick wie ein echt krasser Themenwechsel.
Das wirft eine wichtige Frage auf, ja? Die Verbindung zwischen beiden Texten ist eine radikale, fast schon anarchische Kritik an Macht und Selbstdurchsetzung. Zuvor wurde die ökonomische Hierarchie dekonstruiert, nun gerät die politische und religiöse Autorität ins Visier.
Ah, ich verstehe.
Die göttliche Ordnung, so das Argument des Textes, zeigt sich eben nicht im triumphierenden Glanz, nicht in Herrschaft, Vorrang oder militärischer Stärke. Sie manifestiert sich in der absoluten Erniedrigung, im Ausgeliefertsein und im bewussten Verzicht auf Gewalt.
Das ist eine Warnung, die es in sich hat. Der Text warnt uns hier quasi vor sich selbst oder besser gesagt vor den Institutionen, die einen im Laufe der Jahrhunderte verwalten sollten. Er führt uns vor Augen, dass legitime religiöse Autoritäten und legitime staatliche Institutionen sich völlig problemlos verbünden können, um gemeinsam gegen die Wahrheit zu handeln.
Und um gewaltrechtlich zu legitimieren.
Ja. Und das ist keine abstrakte Theorie aus der Antike. Es ist die zeitlose Einsicht, dass Machtsysteme, ganz egal wie fromm, gesetzmäßig oder zivilisiert sie sich nach außen geben, immer zur Unterdrückung fähig sind, wenn es um den eigenen Machterhalt geht.
Der Weg, den der Text hier beschreibt, entzieht wirklich jeder Gemeinschaft die ideologische Grundlage, die ihre Tradition, ihre vermeintliche Reinheit oder ihre lange Zugehörigkeit als Rechtstitel auf eine höhere Würde missversteht. Dass religiöse Systeme in Allianz mit staatlicher Gewalt extrem destruktiv werden können, ist eine Beobachtung, die weit über das erste Jahrhundert hinausreicht.
Leider wahr.
Es ist eine permanente institutionenkritische Instanz, die in den Text selbst fest eingebaut ist.
Okay, fassen wir das mal zusammen. Wir haben eine massive Kritik am menschlichen Neid, wir haben ein Plädoyer für den unbedingten Schutz der Schwachen und eine tiefe Skepsis gegenüber jeder Form von institutioneller Macht. Das sind Ideen von absoluter universeller Tragweite. Und das bringt mich zu einer Frage, die unsere Quellen unter dem Begriff diskursiver Synkretismus behandeln.
Ein sperriger Begriff, ja.
Warte kurz. Diskursiver Synkretismus? Das klingt wie der absolute Endgegner in einer Philosophieklausur. Bevor wir da abtauchen, meinst du damit, dass wir uns aus verschiedenen Religionen und Weltanschauungen einfach das zusammenmischen, was uns gerade gut in den Kram passt? So eine Art Best-of?
Ein sehr berechtigter Einwand, aber nein. Genau das meint es nicht. Es geht hier nicht um einen beliebigen spirituellen Cocktail, bei dem wir einfach alles in einen Mixer werfen.
Okay, Glück gehabt.
Es geht vielmehr um die Suche nach strukturellen Überschneidungen und Resonanzräumen in einer pluralistischen Welt, ohne die Eigenheiten der jeweiligen Traditionen einfach glatt zu bügeln. Wenn wir prüfen wollen, ob sich diese Ideen wirklich universal übersetzen lassen, müssen wir schauen, wie sie in anderen globalen Denktraditionen anklingen.
Dann lass uns diese Resonanzräume mal ausleuchten. Da der Text aus einem jüdischen Kontext stammt, müssen wir wahrscheinlich genau dort anfangen, oder? Der Weinberg selbst ist ja im Alten Testament schon ein klassisches Bild für das Volk Israel.
Richtig.
Und unsere Quellen warnen hier eindringlich vor einer Gefahr, die in der Geschichte leider viel zu oft realisiert wurde. Das Gleichnis darf unter keinen Umständen antijüdisch gelesen werden.
Wie meinst du das?
Man darf das nicht in dieses plumpe, völlig falsche Klischee pressen von wegen hier das kalte, berechnende jüdische Gesetz auf der einen Seite und da die liebevolle christliche Gnade auf der anderen.
Ja, das hört man ja oft so als Narrativ. Es wäre historisch komplett falsch und würde den Text völlig verzerren. Die fundamentale Überzeugung, dass Gott sich dem menschlichen Prestigedenken entzieht und dass er sich besonders den Schwachen und Ausgestoßenen zuwendet, ist zutiefst im Judentum verwurzelt.
Mhm, okay.
Wir finden aber auch Resonanzen weit jenseits der monotheistischen Welt. Blicken wir mal auf die griechische Philosophie, insbesondere den Stoizismus.
Die Stoiker, ja? Die mochten ja keine starken Emotionen.
Genau. Die Stoa hat eine messerscharfe Kritik an zerstörerischen Affekten formuliert, allen voran am Neid und an der Missgunst. Die Einsicht, dass uns diese ständigen Vergleiche innerlich zerfressen, verbindet beide Welten ganz wunderbar.
Das Thema Neid und das Loslassen des Egos, das lässt mich sofort an östliche Philosophien denken. Finden wir diesen Mechanismus dort auch?
Auf jeden Fall. Der Text zeigt hier erstaunliche Berührungspunkte mit dem Buddhismus. Im Zentrum steht dort ja die Überwindung des anhaftenden Begehrens und dieses ständigen, leidvollen Ich-Vergleichs.
Dieses Festhalten am Status.
Ja, der neidische Blick auf den Lohn des anderen erzeugt Leiden, das überwunden werden muss. Man muss jedoch präzise bleiben. Das Aufgeben des Egos im Buddhismus zielt eher auf eine unpersönliche Erleuchtung ab, während Matthäus von einer personalen Zuwendung Gottes spricht. Die Mechanismen ähneln sich also stark, aber das letzte Ziel unterscheidet sich.
Verstehe. Und wie sieht es im Islam aus? Dort spielt die göttliche Autorität ja eine überragende Rolle.
Im Islam finden wir sehr, sehr starke Resonanzen bei den Themen der absoluten Souveränität Gottes und seiner Barmherzigkeit. Die grundlegende Haltung, dass menschliche Ansprüche niemals über Gottes freie Güte verfügen können, dass wir also keine Rechtsansprüche an das Göttliche stellen können, das ist ein starker gemeinsamer Nenner.
Wir sehen also, das Grundprinzip schwingt in fast allen großen Traditionen irgendwie mit. Was passiert nun aber, wenn wir die religiöse Ebene komplett verlassen? Wenn wir auf das schauen, was uns heute global am stärksten verbindet, die säkularen Menschenrechte.
Ein sehr wichtiger Sprung.
Unsere Quellen bestätigen ja, dass der Schutz vor sozialer Aussortierung und das Recht auf Teilhabe auch für die Spätgekommenen, die Schwachen, die Prekären, direkt in menschenrechtliche Konzepte übersetzbar ist. Der ethische Kern lautet, eine Person darf niemals nach ihrer sozialen oder wirtschaftlichen Brauchbarkeit abgestuft werden.
Exakt.
Das klingt nach einem vollen Erfolg für Habermas' Übersetzungstheorie. Wir haben die universelle Sprache gefunden. Aber... Und hier kommt der große Haken. Die Quellen sprechen ausführlich von den Grenzen der Übersetzung.
Richtig, es geht nicht ganz verlustfrei.
Es ist, als würde man ein tiefgründiges emotionales Gedicht über ein Gewitter in ein meteorologisches Handbuch übersetzen.
Schönes Bild.
Danke. Das Handbuch liefert dir die Fakten, es erklärt dir die Niederschlagsmenge und sagt dir, dass du einen Blitzableiter bauen sollst. Das ist die Funktion. Vergleichbar mit dem Aufbau eines Sozialstaates. Aber das Gedicht liefert das Warum, das Staunen, diese existenzielle Tiefe. Verlieren wir nicht etwas Entscheidendes, wenn wir den religiösen Anteil einfach herausfiltern?
Das ist eine hervorragende und sehr präzise Analogie. Genau das ist das Problem, das Habermas selbst auch erkennt. Es gibt einen sogenannten religiösen Bedeutungsüberschuss.
Bedeutungsüberschuss?
Ja. Begriffe wie Himmelreich, absolute Gnade oder Auferweckung lassen sich eben nicht verlustfrei in säkulare Begriffe wie soziale Gerechtigkeit oder Zukunftshoffnung übertragen. Wenn man den eschatologischen Horizont, also die heilsgeschichtliche Dimension, die letzte göttliche Wirklichkeit komplett streicht, dann entleert man den Text.
weil Auferstehung im Kontext dieses Textes eben nicht nur ein nettes Symbol dafür ist, dass nach jedem Tief auch wieder ein Hoch kommt. Es ist ja kein Kalenderspruch.
Ganz genau. Im theologischen Kern ist die Auferweckung die aktive, göttliche Bestätigung des Verworfenen. Es ist der ultimative Beweis, dass das Urteil der weltlichen Mächtigen, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben, eben nicht das letzte Wort der Geschichte ist. Die Opfer der Geschichte bleiben nicht einfach Opfer.
Das ist ein starker Gedanke.
Und wenn wir das rein säkular machen und diesen letzten Horizont kappen, laufen wir Gefahr, dass wir uns mit den Ungerechtigkeiten der Welt abfinden oder, noch schlimmer, dass wir Leid einfach nur um des Leidens willen romantisieren.
Stimmt.
Menschenrechte übersetzen den normativen Kern fantastisch für die öffentliche Vernunft. Und wir brauchen sie dringend. Aber sie können den theologischen Ursprung, der diese moralische Ordnung letztgültig und unverhandelbar verbirgt, nicht restlos ersetzen. Der Text wehrt sich hartnäckig gegen seine völlige Neutralisierung.
Unser tägliches Leistungsdenken nicht nur hinterfragt, sondern radikal bloßstellt. Eine Erzählung, die uns aufzeigt, dass eine späte Teilhabe am Leben, an der Arbeit oder an der Gesellschaft absolut keine Minderung der menschlichen Würde bedeutet.
So ist es.
Wir haben verstanden, dass unser Neid in den allermeisten Fällen gar nicht aus einem echten, objektiven Mangel entsteht, sondern aus der Panik, unsere relative Überlegenheit gegenüber anderen zu verlieren. Und wir haben gesehen, dass legitime institutionelle Macht, sei sie nun staatlich oder religiös, niemals das unfehlbare letzte Kriterium für Wahrheit sein darf, weil sie immer anfällig für Machtmissbrauch ist.
Und wir haben auch gelernt, dass diese Übersetzungsleistung in die Moderne zwar zwingend notwendig ist, um eine gerechte Gesellschaft zu bauen, wir können und müssen diese tiefen normativen Wahrheiten in den öffentlichen Diskurs, in Menschenrechte und Sozialethik übersetzen. Aber wir müssen gleichzeitig die historische und religiöse Tiefe respektieren, aus der diese Ideen stammen, weil sie eine letzte Begründung bieten, die die reine säkulare Vernunft allein manchmal nicht fassen kann.
Und genau deshalb möchte ich dich, der uns gerade zuhört, mit einem finalen, ziemlich provokanten Gedanken aus diesem Deep Dive entlassen. Denk dir doch einmal an alles, was wir heute besprochen haben. Unsere gesamte Struktur, unsere Karrieren, unser Kontostand, ja sogar das Bild, das wir morgens im Spiegel von uns selbst haben, basieren fast vollständig auf dieser meritokratischen Logik.
Wir sind, was wir leisten.
Genau, die unausgesprochene Regel lautet, wir sind, was wir leisten. Wenn dieser antike Text aber recht hat, wenn unser wahrer, unveräußerlicher Wert jenseits jeglicher vertraglicher Produktivität liegt, wer bist du dann eigentlich an den Tagen, an denen du absolut gar nichts leistest?
Eine harte Frage.
An den Tagen, an denen du krank bist, wenn du in einem Projekt scheiterst oder wenn du einfach nur erschöpft auf der Couch liegst. Dein Wert bleibt exakt der gleiche. Aber die viel spannendere Frage ist doch, kannst du diese völlig freie, unverdiente Großzügigkeit des Gutsherrn dir selbst gegenüber eigentlich aushalten? Oder verlangt dein eigenes Ego tief im Inneren, dass du dir deinen Platz auf dieser Welt jeden Tag aufs Neue verdienen musst?
Eine Frage, die uns zwingt, den strengsten Richter in unserem Leben zu konfrontieren. Uns selbst.
Wahre Worte. Das war's für heute mit unserem Deep Dive. Nimm diese Gedanken mit in deinen Alltag, nimm sie mit ins Büro oder in deine nächste hitzige Diskussion am Küchentisch. Bleib neugierig, hinterfrage die Rangordnungen um dich herum, sei ein bisschen großzügiger mit dir selbst und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!